guys.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 14. Mai 2025. Was ist das gute Leben für alle? Ein Festival in der Freiburger Fabrik läuft diese Woche. Wir hören mehr über das Programm und auch die Hintergründe und Gedanken hinter diesem Festival. Der Freiburger Migrantinnenbeirat muss erhalten bleiben. Die Bilder von Freiburg nach dem Stadttunnelbau sind fast schon propagandistisch, die Initiative Stadttunnel kritisch zur Oberflächenplanung der Stadt. Studentische Freiräume verteidigen Föka Rice nach der Schließung des Föka, des Försterinnencafés. Cannabis ist das Instrument, die Klimakrise zu bekämpfen. Eine Facette des Global Marijuana March, der vergangenen Freitag in Freiburg begangen wurde. Cannabis als Instrument, die Klimakrise zu bekämpfen. Eine thematische Facette des Global Marijuana March am vorvergangenen Wochenende in Freiburg. Und DAB Plus und die freien Radios in Baden-Württemberg. Wo hängt's? Das sind die Themen dieser Stunde. Das gute Leben für alle. Das ist das Motto eines Festivals, das derzeit in der Fabrik in der Habsburger Straße in Freiburg läuft. Was hinter der Idee zu diesem Festival steckt, worum es geht und auch ein paar Einblicke ins Programm, hört ihr in diesem Gespräch mit Theresa von der Fabrik in der Habsburger Straße.
Die Fabrik ist ja so eine Institution in Freiburg, eine sehr alte vielleicht auch schon. Vielleicht kannst du unseren HörerInnen nochmal kurz erklären oder erzählen, was die Fabrik ist.
Ja, als ich gerade hierher geradelt bin, dachte ich, Kreta Gelände, Fabrik, eigentlich ähnliche Zeit so. Auch in der
auch Radiogeschichte 80ern, beide,
genau,
ne?
Genau, ja. Beide Radio. Radio Dreieckland hatte bei uns, glaube ich, ehemals den Sender hinter der Stahltüre versteckt, weil das ja damals noch illegal war zu senden. Das ist immer so,
genau.
Das, was wir erzählen. Ich hoffe, das stimmt.
Ich glaube auch, und, weiß es auch nur aus Erzählungen.
Ja, eben lange Historie und auch man, oder wir merken schon gerade, ist die Fabrik als soziokultureller Ort in Freiburg in der Generation der GründerInnen und auch der danach noch sehr bekannt. Aber ich merke schon, so ich bin um die 30, dass es da schon nachlässt, wenn man erzählt, die Fabrik oder wir veranstalten was. Das Vorderhaus ist die Bühne, die am bekanntesten wahrscheinlich ist, oder jetzt auch die Keramikwerkstatt. Die gehören beide zum Verein. Und sonst sind wir ja auch ein großer Vermieter. Auf eine Art als Gelände, basisdemokratisch organisiert.
Die Fahrradwerkstatt ist vielleicht einigen auch noch ein Begriff. Ah,
genau, die kennen auch viele.
Da haben leider genau. Viele auch zu tun, ich auch.
Die haben ja diese Selbsthilfewerkstatt, die total cool ist, genau. Und dann ist da aber natürlich noch viel mehr geboten. Also die eine der unabhängigen Druckereien ist ja noch mit Schwarz auf Weiß bei uns vor Ort. Eine freie Holzwerkstatt, Friga, Amica, Frauenrechtsorganisation, aus der Fabrikhistorie entstanden, zum Bosnienkrieg damals. Und Bagage mit einem Bildungsort, also eigentlich total vielfältig vom Angebot her. Und trotzdem so schwierig, das so ein bisschen auf die Bühne zu bringen. Und das war jetzt auch mit da einhergehend die Idee des Festivals.
Was hat euch denn dazu motiviert, dieses Festival zu initiieren, jetzt mal abgesehen davon, vielleicht neue Zielgruppen zu erreichen?
Ja, also tatsächlich was, wir sind in einem Organisationsentwicklungsprozess, Generationenwechsel, ganz viel bei uns auf dem Gelände und im Team, auch im Vorderhaus. Und da war so die Frage nach dem Booking, wie verändert sich auch vielleicht das Programmbooking und was setzen wir für neue Impulse? Und dann ist natürlich schon auch mit dem Vorderhaus ein gewisses Klientel, das kommt, und ein anderes, das nicht kommt oder nicht mehr kommt oder überhaupt nicht weiß, dass es uns gibt. Und die Idee war schon zu sagen, wir öffnen den Ort erstmal für alle, die ihn auch noch nicht kennen. Und wir haben ja auch Räume zu vermieten, das wissen auch viele nicht, und für NGOs und gemeinnützige Vereine für eine kleine Spende. Also das ist total wichtig, finde ich, gerade in diesen Zeiten Orte zu schaffen für Menschen. Und da habe ich das Gefühl, das war ein großer Motivator und gleichzeitig auch sich natürlich mit der Frage, die ist nicht neu, die kommt ja so ein bisschen aus der Buen Vivire-Bewegung in Südamerika, wo es auch immer nach der Frage nach dem guten Leben für alle geht. Die Taz hat, glaube ich, vor 20 Jahren schon Zukunftslabor mit dem Titel gemacht. Also wir sind nicht die Ersten, die das machen, aber so dieses Moment von Begegnung zu schaffen und viele Menschen darüber ins Gespräch zu bringen, war die Idee dahinter.
Ihr habt euch ja auch ganz schön ins Zeug gelegt, so alle möglichen Projekte, Organisationen in Freiburg, die, ich denke mal, für euch auch für eine emanzipatorische, diskriminierungsfreie Gesellschaft stehen, anzusprechen und mit ins Boot zu holen. Also auch dafür wirklich Respekt, dass so Haustürgespräche quasi stattgefunden haben. Seid ihr da zufrieden mit der Resonanz? Oder, also es ist ja wirklich ein episches Programm entstanden. Ich denke auch, dank eurer Bemühungen, da wirklich möglichst viele AkteurInnen aus der Stadtgesellschaft mit ins Boot zu holen.
Also was total spannend war, ich meine, wir haben jemand dazugenommen, Nikolai Ulbricht als künstlerischen Leiter, der natürlich auch ein bisschen Vorerfahrung hat, am Theater Luzern schon mal ein soziokulturelles Projekt gemacht hat in die Richtung, wo eben viele Akteure dabei waren. Wir haben eine E-Mail geschrieben und es kamen zum ersten Treffen 50 Personen und wir waren so, okay, krass, das Thema scheint ja wirklich irgendwas mit den Menschen zu machen. Und es war auch spannend, weil es sehr unterschiedliche Menschen waren oder Leute, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten, weil die Gruppen das dann schon untereinander weitergeleitet haben. Das ist ja eigentlich genau das, was wir erzielen wollten. Jetzt haben wir fast 90 KooperationspartnerInnen dabei und da ein großes Programm. Und ich glaube, das Aufwendigste war zu schauen, wie das alles koordiniert wird, den Gruppen auch das Gefühl zu geben, sie haben da den Raum, ihre Meinung und ihre Ideen auch einzubringen. Ich glaube, das wäre auch was, ein Learning vielleicht für die Zukunft, noch partizipativer das anzugehen. Also vielleicht jetzt schon Menschen mit in die nächste Planung einzubeziehen. Aber ich denke, viele Leute in Freiburg machen einfach so viel Arbeit, die damit zusammenhängt, mit der Utopie des guten Lebens für alle und in ganz unterschiedlichen Bereichen, also von ja, Wohnprojekten, also Wohnen anders zu denken, ATTAC ist dabei, wir haben ja aber auch eben die Leute vom Gelände mit einbezogen und da habe ich so das Gefühl, die Bühne, den Raum zu geben, den wir zur Verfügung haben, das ist gut gelungen.
Du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass es vielleicht auch ein nächstes Mal geben soll. Jetzt nicht nächste Woche, war auch schon klar. Ihr seid aber quasi schon, ihr denkt schon weiter. Da.
Mein Team sagt jetzt wahrscheinlich was anderes. Aber die Idee war so ein bisschen auch in den Anfängen zu sagen, das darf ja jetzt auch nicht sein, was eine Woche passiert und dann endet. Weil dann ist auch so die Idee von Teilhabe und von Öffnung und von Miteinander, die hat nur so semi gelungen. Und wir haben jetzt auf jeden Fall schon Gruppen, die auch längerfristig Räume nutzen wollen nach der Woche und auch Kooperationen, die entstanden sind von Gruppen, die sich davor nicht kannten, was total spannend ist. Und einmal eben zwischen den Festivals weiterzugehen und die Idee wäre jetzt im Zweijahrestakt, vor allem aber auch, das dann ein bisschen noch weit in die Stadt zu tragen. Also es könnte ja auch sein, dass das Greta, das E-Werk oder sonst jemand dann vielleicht einen Tag des guten Lebens für alle macht und dass es ein bisschen dezentraler wird und sich eher ja, noch weiter in die Menschenmenge trägt.
Das habe ich auch beim Programm Durchstöbern gedacht, dass ich es auch sehr cool finde, dass jetzt alles in der Fabrik stattfindet, um auch eben möglichst vielen Leuten das Gelände und seine Möglichkeiten in Erinnerung zu rufen oder überhaupt zugänglich zu machen. Wollen wir noch ganz kurz durchs Programm und also durchs Programm schaffen wir nicht, mit fast 100 KooperationspartnerInnen auch über 100 Veranstaltungen jetzt.
Ja, besonders erwähnenswert ist vielleicht auch noch, die Idee vom Festival war schon auch diese ja, wen meinen wir, wenn wir von alle sprechen? Ne? Also dieses Thema anzugehen und da auch das Thema Inklusion, also im Sinne von, wer ist eigentlich auch auf der Bühne? Und da merken wir auch, das hat natürlich auch was damit zu tun, wie wir booken und wem wir die Bühne geben. Und auch da sind wir im Prozess und da würde ich gern auch die Veranstaltung morgen mit Duo Mimikry und am Samstag mit Timo Turga gerne noch bewerben, weil ich glaube, es lohnt sich total und wir machen einfach immer noch die Erfahrung, dass es die Veranstaltungen sind, die dann erstmal doch nicht so gut gebucht und reserviert sind. Und da würde ich einfach gerne auch ermutigen und Freude und Lust machen, dort teilzunehmen.
Ich habe jetzt gerade mal eine Veranstaltung aufgerufen. Also es, zum Teil gibt es Anmeldepflicht quasi oder eine Empfehlung. Zum Teil auch TeilnehmerInnen, Beiträge. Aber vieles ist wahrscheinlich auch kostenlos. Also so ganz praktisch, wenn ich jetzt Zeit und Lust habe, die nächsten Tage irgendwie in der Fabrik vorbeizukommen.
Genau, also bei den Workshop kann man sich über unsere Homepage der Fabrik, wir haben kein Geld für eine extra Homepage, deshalb dort, anmelden, einfach kurz hinschreiben, dass man teilnehmen möchte. Wir haben es nicht geschafft, so ein großes Festival-Ticket zu kreieren. Deshalb haben wir ein Preissystem geschaffen, das eben die Gruppen immer festlegen, wie viel brauche ich quasi, um hier gut rauszukommen. Also da sind auch viele freiberufliche, freischaffende KünstlerInnen, wo wir gesagt haben, es gibt einfach Menschen, die leben davon, denen wollen wir auch was bezahlen. Und manche, die sagen, hey, okay, wir machen das jetzt, wir brauchen aber nicht den Überschuss und wir geben das in den Soli-Topf. Und wir haben eben einen solidarischen Topf auch, wo wir untereinander erstmal noch verteilen und gucken. Die Gruppen haben uns vorab genannt, was sie an Geldern brauchen. Das heißt, den Rest legen wir auch natürlich drauf. Aber da eben auch so ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen, dass natürlich Kunst und Kultur in der Regel nicht kostenlos ist und trotzdem eben Zugänge zu schaffen. Das heißt, wir haben auch zum Beispiel so ein Flying-Getränk. Man kann für jemand anderen ein Getränk mitkaufen. Es war gestern eigentlich auch schön zu sehen, wie sich der Topf immer mehr gefüllt hat. Also man kann auch einfach vorbeikommen, sich ein Getränk nehmen, irgendwo reingehen und wird dafür nicht geschämt, sondern es ist eben, alle wissen Bescheid, es ist Teil des Konzepts.
Und zu einem guten Leben gehört eben auch ein gutes Auskommen, wie du ja. schon, ja. Was, vielleicht abschließend, was ist für dich ein gutes Leben?
Oh, die großen Fragen. Die
große Frage zum Schluss.
Ich glaube, Freundinschaft, Verbündete zu haben in diesen Zeiten, in denen es doch alles ziemlich rough ist. Und miteinander im Gespräch zu bleiben. Also ich merke immer, also ich natürlich auch, halte mich gerne in meiner Blase auf und ich merke aber auch, wie gut es mir manchmal tut, mit ganz anderen Menschen im Gespräch zu sein und eben Perspektiven zu wechseln und ja, Begegnungen und Freundschaft und gutes Essen sind, glaube ich, die Komponenten.
Das gute Leben für alle, Festival in der Fabrik in der Habsburger Straße. Es läuft noch die ganze Woche und eine Umfrage unter BesucherInnen des Festivals könnt ihr auch auf rdl.de nachhören. Am 25. Mai ist Wahltag für den MigrantInnenbeirat der Stadt Freiburg. Aktuell können Wahlberechtigte bereits online wählen oder sich noch in das Wählerverzeichnis eintragen lassen. Der MigrantInnenbeirat soll eine Brücke zwischen MigrantInnen, die oft kein Wahlrecht besitzen, und der kommunalen Politik schlagen. Wählen dürfen FreiburgerInnen ohne deutschen Pass, solche, die eingebürgert werden, sowie SpätaussiedlerInnen. Die diesjährige Wahl ist von besonderer Bedeutung, weil es auch um den Fortbestand des MigrantInnenbeirats an sich geht. Im Interview mit Radio Dreieckland erklärt Anne-Kathrin Girondin, eine Kandidatin bei der derzeitigen Wahl des MigrantInnenbeirats, warum der MigrantInnenbeirat an sich bedroht ist und auch wie das mit dem Wählen genau funktioniert.
Wichtige Projekte, die im MigrantInnenbeirat angestoßen und bearbeitet werden, jetzt stehen ja Wahlen an, wollen wir vielleicht da noch ein bisschen drüber sprechen. Am 25. Mai ist der Wahltag. Oder?
Ja, also es ist schon möglich, jetzt online zu wählen. Ich glaube, das ist das erste Mal und das ist irgendwie sehr schön, weil man das ist unkompliziert. Die Website steht in 12 Sprachen. Die Wahlbenachrichtigungen sind schon gekommen. Das ist, und es gibt viele Menschen, die nicht Deutsch können und das nicht begriffen haben oder ein bisschen sich wundern, was ist eigentlich das, und vielleicht haben welche schon den Brief weggeschmissen, und deshalb ist es gut, ich appelliere auch an Nicht-Migranten, an Deutschen, wenn sie Kontakt haben mit Migranten, bitte macht auf diese Wahl aufmerksam, damit der Migrantenbeirat weiter bestehen kann, weil die Wahlbeteiligung war in der Vergangenheit von 5% in 2020 und 2,7% in 2015. Und der Gemeinderat hat sich hat schon gesprochen, dass wenn dieses Mal die Wahlbeteiligung gering bleibt, dass sie den Migrantenbeirat abschaffen werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir noch weiterhin diese Möglichkeit, diese politische Gremium zu haben, um die Interessen von den Migranten zu vertreten. Also konkret zu der Wahl, das sind 19 Mitglieder im Migrantenbeirat, das heißt, wir können für 19 Menschen wählen. Es stehen 36 Kandidaten zur Wahl. Es sind verschiedene Wahlbüros am 25. Mai, aber es ist schon möglich, online jetzt zu wählen. Die Webseite von der Migrantenbeirat, auf die Website von Migrantenbeirat Freiburg stehen auch Informationen über die Kandidaten, über die Wahl, und das in 6 Sprachen.
Ja.
Genau, ich glaube, ich habe alles
erwähnt. Du hast alles Wichtigste zu den Wahlen gesagt.
Ich will noch was sagen. Die Menschen, die in Wählerverzeichnis aufgenommen sind, sind Menschen, die keine Deutsch-Staatsangehörigkeit. Es können Menschen, die nicht deutsch geboren sind, das heißt, es können auch Spätsiedler und Menschen, die eingebürgert wurden, auch wählen. Und das ist möglich, bis 6. Mai einen Antrag zu stellen. Dafür muss auch eine Urkunde eingereicht werden. Das kann man per E-Mail oder per Post zukommen lassen. Und es ist sehr wichtig, wenn diese Migrantinnen auch wählen gehen.
Mhm. Also es ist ja schon ein sehr wichtiges Gremium für Migrantinnen, wo viele wichtige Sachen für Migrantinnen auch getan werden können. Die Wahlbeteiligung ist aber relativ gering. Hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte oder was da noch verbessert werden könnte, damit das einfach mehr Menschen erreicht?
Also ein Teil kann ich mir vorstellen, dass dadurch, dass die Migrantinnen, die eingebürgert sind oder Spätsiedler sind, nicht automatisch in Wählerverzeichnis sind, die werden nicht darauf aufmerksam werden, und diese Hürde kann auch sein, dass diese Urkunde auch eingereicht werden soll und dass vielleicht manche gar nicht die sich die Mühe machen, weil es vielleicht ein bisschen umständlich ist. Ich denke, es gibt unter den Migranten eine Vielfalt, aber es gibt auch Migranten, die nicht so privilegiert sind, die nicht zur Schule waren, die nicht lesen können, oder vielleicht ältere Menschen, die nicht so gut mit digital umgehen können und diese Informationen nicht bekommen können oder nicht online wählen können. Es gibt auch Menschen, also wir wohnen in einer Demokratie, aber es gibt Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, dass wenn man Politik engagiert ist, kann man Probleme bekommen, und es könnte auch schon sein, dass manche sagen, oh, was ist das, ich will keine Probleme haben, deshalb, ich habe nicht alle Antworten, es gibt verschiedene Gründe, die das erklären, dass die Wahlbeteiligung so gering sind. Genau.
Okay, aber du würdest sagen, selbst wenn es einfach noch nicht so viele Leute erreicht, der Migrantinnenbeirat sollte aber weiter bestehen, also nicht abgeschafft werden.
Ja, weil 25.000 Menschen ist schon sehr viel. Also deshalb, wenn es das nicht gibt, das ist, ja, was soll ich denn sagen? Ich wäre eigentlich sprachlos, weil die Migrantinnen können gar nicht mitgestalten. Warum sollte ich dann in Freiburg noch leben oder weiter mich einbringen und arbeiten, wenn ich eigentlich da nicht wahrgenommen werde, wenn ich einfach unsichtbar werde? Ja?
Es sind da jetzt noch zwei Wochen bis zur Wahl und gibt es dann die Gelegenheit, nochmal Kandidatinnen kennenzulernen oder mehr über den Beirat zu erfahren?
Ja, am 10. Mai sind wir Kandidaten im Stadttheater Freiburg. Da gibt es die Gelegenheit, uns kennenzulernen. Und sonst sind wir auch präsent überall in die Stadt an verschiedene Stände. Wir hatten am Samstag einen Stand in Weingarten bei dem Einkaufszentrum. Wir waren auch am 1. Mai am Stühlinger Kirchplatz, hatten auch einen Stand und sind wir auch bei die AMI morgen sehr früh um 7 Uhr in die Schlange gewesen und haben auch informiert. Also es gibt verschiedene Initiativen. Wir arbeiten auch viel zusammen, die Kandidaten, weil wir sehr engagierte Menschen und es ist uns wichtig, dass die Menschen auch wissen, dass es den Migrantenbeirat gibt und dass die einfach wählen gehen. Deshalb machen wir auch ganz viel Aufklärungsarbeit.
Ja.
Genau. Und am 13. Mai findet in der katholischen Hochschulgemeinde die letzte öffentliche Sitzung von der aktuellen Migrantenbeirat. Das ist auch die Möglichkeit, die Arbeit von dem Migrantenbeirat zu sehen und Mitglieder auch kennenzulernen. Und es werden auch Kandidaten auch da sein.
Wow, toll.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Schön, dass du hier warst.
Weitere Hintergründe zum Migrantinnenbeirat hört ihr auf rdl.de in ergänzenden Teilen dieses ausführlichen Interviews. Ende April hat die Stadt Freiburg verkündet, dass die städtebauliche Studie, die das Potenzial für die Planung der Oberfläche für den Fall, dass der Stadttunnel gebaut würde, untersuchen sollte, abgeschlossen ist. Sie ist unter freiburg.de/Stadttunnel abrufbar. Weniger Verkehr schafft Platz für mehr Grün und mehr Aufenthaltsqualität, so die kurze werbende Zusammenfassung der Stadtverwaltung. Wir haben mit Reinhild Detmer-Finke von der Initiative Stadttunnel darüber gesprochen.
Begeistern sie dich nicht auch diese Vor- und Nach-Stadttunnelbilder, zum Beispiel vom Bereich zwischen Kronen- und Greifeneckbrücke auf der einen Seite, die jetzige B31 und nachher ein Park mit ganz viel Grün? Das ist doch toll, oder?
Also die Aquarelle sind natürlich wunderbar und wir sagen auch, so könnte das alles aussehen und wir sind ja auch für weniger Verkehr. Zu den Aquarellen nochmal, wir halten die fast schon für etwas propagandistisch. Die sind aus der Höhe aufgenommen mit einem Weitwinkel, man sieht einen wahnsinnig tollen Schreiberpark, kann man sofort machen, Parkplatz weg, ja, kann man sofort machen, kann man sofort begrünen, man kann viel mehr entsiegeln. Wir sehen im Grunde auf der Seite zur Stadt hin fast gar keinen Verkehr. Kann man machen. Und dann würde der Oberflächenverkehr auf der Lessing- und Schillerstraße fahren, also Richtung Viere. Das muss man mit den Leuten verhandeln. Nur mal so zu dem, was man auf diesen Bildern sieht. Es wirkt alles viel größer und gigantischer.
Die Stadt geht ja davon aus, auch bei dieser Oberflächenplanung jetzt, dass, wenn der Stadttunnel gebaut wird, rund 75% des Schwerlastverkehrs dann im Tunnel stattfindet, also in Anführungszeichen nur noch 25% an der Oberfläche. Was hältst du denn von diesen Grundannahmen?
Auch da würde uns die Faktenlage interessieren. Ich meine, wir gehen jetzt von Prognosen aus für in 15 bis 20 Jahren, wenn man mal davon ausgeht, dass der Tunnel relativ zügig gebaut wird, was wir ja auch anzweifeln. Und dann würden wir gern wissen, warum, wie kommt die Stadt auf diese Zahlen? Wir fordern das ja schon länger an. Wir wollen schon länger, seit 21 eigentlich wissen, was ist auf dieser B31 an Schwerverkehr unterwegs? Wo kommen die her? Wo fahren die hin? Auch gerne, was haben die geladen, ja, wenn es durch die Stadt geht oder durch einen späteren Tunnel. Und wir bekommen einfach darüber keine Zahlen. Und man darf die Mautzahlen auslesen, das dürfen wir nicht als Initiative seit 21, aber die Stadt könnte das beauftragen. Und dann könnte man wirklich, da hätte man Zahlen und könnte sagen, okay, diese Lkw sind im Transitverkehr und dann könnte man das auch jetzt schon verbieten. Und wenn man sagt, die laden aber aus in Neustadt, dann hätte man mal eine Faktenlage, wer überhaupt zwingend auch in 20 Jahren noch durch die Stadt fahren muss. Vielleicht mit dem E-Lkw, dann ist das sowieso schwierig, den Schwarzwald hochzufahren.
Vielleicht auch mal etwas für eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage. Das besteht ja jetzt hoffentlich doch auch noch weiter, das Gesetz auch mit der neuen Bundesregierung. Ja, die gehen wir nochmal zurück auf diese Oberflächenplanung. Das Gutachten unterteilt dann in drei Abschnitte. Beim Abschnitt West ist von einem Auftakt mit Kaffee die Rede, einer großzügigen Faulerpromenade, einer vielfältigen Nutzung auf neuen öffentlichen Flächen. Das Tunnelportal soll als Rollerpark dienen, eine Brückenverbindung zum Ausguck über die Dreisam existieren. Es ist von einer Aufwertung des Faulerparks die Rede. Es gab ja teilweise die Angst, dass der Faulerpark wegfallen könnte beim Bau des Stadttunnels. Es ist von vielfältigen Sport- und Spielflächen die Rede. Rückzugsorte soll es dann am Mühlbach geben. Der FR1-Fahrradweg soll breiter werden. Das muss man doch befürworten, oder?
Ich finde auch, dass das wunderbar klingt. Ich würde sagen, das ist schon Wortgeklimper, weil es alles positive Beschreibungen sind, aber keine Fakten. Und wenn man genau guckt, ist dahinter immer ein Konjunktiv. Aber weil genaues weiß man nicht. Man möchte das so. Das sind Planer, die seit Jahren damit befasst sind und die das entwickeln, was theoretisch möglich ist. Aber man weiß überhaupt noch gar nicht genau, wie dieses Portal aussehen wird. Und die Sorgen, die auch das Sedan-Quartier hat, dass deren Zugang zur Dreisam direkt beschnitten wird, das wird so sein. Also jetzt neben dem Faulabad runter an die Dreisam zu gehen, das wird ja nicht gehen, weil da ja der Tunnel rauskäme. Also das ist, glaube ich, im Moment geht es darum, dass die Aquarelle und diese vollmundigen Beschreibungen ein bisschen positive Stimmung für das Projekt machen. Und in dem Moment, in dem man nachfragt, erfährt man nichts Konkretes. Es wurde auch explizit sogar in der BZ, die ja die PM mehr oder weniger abgedruckt hat, gesagt, man möge jetzt stillhalten, man arbeite jetzt.
Heißt, die Berichterstattung in der BZ mit dem Titel "Durch den Stadttunnel könnten in Freiburg Promenaden und Parks entstehen", die hat dich nicht so zufriedengestellt?
Die hat mich eigentlich geärgert, weil ich von einer Regionalzeitung erwarte, dass sie nicht eine Pressemitteilung der Stadt quasi 1:1 übernimmt. Das kann das Amtsblatt machen. Dafür ist es da. Sondern ich erwarte auch eine kritische Hinterfragung. Also kurzum, dieses blumige Vokabular, was ja, weiß ich, gemütlicher, grüner, für Sport, alles, was wir Menschen wollen, wir gestressten Menschen der Industriegesellschaft, Postindustriegesellschaft, muss man ja sagen, wir wollen das alles und Aufenthaltsqualität. Aber im Grunde muss eine Regionalzeitung oder Tageszeitung wie Badische Zeitung, muss ja hinterfragen, wie wollt ihr das denn machen? Wie gewiss ist das denn, was ihr hier blumig verkündet? Und ich hätte auch gern mal gefragt, sag mal, was hat eigentlich dieses Gutachten gekostet? Und einfach so, gar nicht polemisch, aber wirklich als Faktenkasten. Und was uns auch gestört hat, dass die für die Baukosten die Zahlen genommen haben, die längst widerlegt sind. Die sind da irgendwie noch von 360 Millionen ausgegangen. Es ist schon längst nah an der halben Milliarde. Das ist auch schriftlich. Selbst Schilly hatten mir den Bericht mal zugeschickt. Die haben darüber berichtet. Und einfach da auch mehr Fragezeichen hätte ich mir gewünscht.
mehr Fragezeichen auch vielleicht zum Plan, dass eine, auf der Leo-Wohleb-Brücke, die gerade von LKWs immer ziemlich voll ist, da redet die Stadt jetzt von Aufenthaltsorten auch für FußgängerInnen. Ja, das wird auf jeden Fall sehr schön blumig ausgemalt. Zum weiteren Fortgehen heißt es nun, dass die Ergebnisse der Studie in einen städtebaulichen Wettbewerb einfließen sollen, der zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird. Erst wenn die Ingenieursplanung für den Tunnel abgeschlossen sind, wird die Planung an der Oberfläche konkret. Auf der Fertigstellung der Entwurfsplanung für den Tunnel durch die Autobahn GmbH des Bundes wird jetzt der Fokus liegen. Zunächst seien keine weiteren Beteiligungsformate geplant. Ja, der Fokus auf der Entwurfsplanung der Autobahn GmbH, auf was wollt ihr denn den Fokus legen?
Also wir fahren mehrgleisig. Wir verfolgen natürlich, was die Autobahn GmbH treibt. Wir haben auch in etwa, wir wissen, wenn sie Ende 26 das in Berlin einreichen, muss das durch das neue Verkehrsministerium erstmal überprüft. Da muss die finanzielle Situation geklärt werden. Und erst dann gibt es eine weitere Beauftragung Richtung Planfeststellungsverfahren. Das kann sich also alles gut 10 Jahre und länger hinziehen, bevor die Vorbereitungen für einen möglichen Bau stattfinden. Ein Fernziel ist Planfeststellungsverfahren, da müssen wir uns finanziell gut ausstatten. Das ist aber wirklich etwas, was man so immer wieder stetig, aber auch ein bisschen im Hintergrund betreibt. Vordergründig geht es ja um diesen massiven Verkehr jetzt. Und da sagen wir auch, es muss zum Beispiel beim Lärmaktionsplan ist die B31 der mit am stärksten belastete Teil der Stadt. Und was die Stadt toll gemacht hat bei anderen Straßen, hat sie gesagt, Tempo-Reduzierung auf Tempo 30. Das haben wir da aber schon länger. Unter anderem durch den Lärm, der erzeugt wird, konnte das erreicht werden von Kurt Höllwart damals und dem Forum Dreisamufer. Und jetzt heißt es, der Lärm ist entsetzlich, der ist sogar gesundheitsschädlich. Wir können aber nichts machen, ihr bekommt ja den Tunnel.
Und dann gibt es Abhilfe, wenn der 2050 irgendwann eventuell fertig sein sollte. Bis dahin müsst ihr euch noch gedulden, aber dann wird alles ganz schön. Ja, kann es vielleicht schon jetzt ein bisschen schöner werden?
Genau, danke, dass du mich da ein bisschen in meinem Furor brichst. Genau, wir sagen nämlich, es könnte jetzt schon mal ein Nachtfahrverbot für die 7,5-Tonner geben. Es könnte, und das forderten sogar vor der Wahl die Mehrheit der Kandidierenden für den Gemeinderat, ein Transitverbot geben. Das ist ja auch ein Verfahren, es muss ja überprüft werden. Wie viel Verkehr ist unterwegs? Wo kommt er her? Wo fährt er hin? Transit heißt ja, im Radius von 75 Kilometer um Freiburg ist nichts zu B- oder Entladen. Damit wir mal eine Faktenlage haben, wie viele Schwerlaster sind überhaupt im Transit? Wir wissen auch nicht, dass überall, wo Ungarn dran steht, es direkt nach Ungarn geht. Das sagte ja uns Herr Haag mal. Das wissen wir wohl, aber wir möchten schon wissen, wer da genau unterwegs ist. Das würde uns helfen. Und dann gab es noch so einen ganz schönen Vorschlag aus der Bürgerschaft von den Anliegern. Das wäre uns schon geholfen, wenn die Lkw nicht direkt an der Hauswand fahren, sondern wenn die auf der linken Spur fahren würden, sodass diese schweren Geräuschemissionen etwas abrücken von der Autobahn.
Und dadurch würde wahrscheinlich auch der gesamte Verkehr ein bisschen abgebremst werden. Ja, jetzt war in der Öffentlichkeit also nochmal die Tunnelbefürworterfraktion. Im Gemeinderat war es ja nach der Wahl nicht mehr ganz so sicher, ob die BefürworterInnen vom Stadttunnel wirklich noch in der Mehrheit sind oder es da vielleicht doch auch einen Wandel gibt. Wie wollt ihr denn jetzt in der Öffentlichkeit weitermachen? Plant ihr auch weitere Aktionen?
Wir haben jetzt erstmal, weil viele auch erschöpft sind oder in anderen Bereichen aktiv sind, haben wir gesagt, wir machen jetzt kleinere Aktionen zusammen mit dem Bürgerverein, dem Parents for Future, dem Fuß e.V. Attac ist dabei, dass wir immer in der Rotphase für den Autoverkehr an den strategischen Punkten Transparente ausrollen, Transitverbot fordern, ÖPNV, bessere Netze fordern, dass wir einfach zeigen, es gibt uns noch als Mobilitätswende-Initiative und es gibt uns noch als Stadttunnel. Dann sind wir natürlich mit den Menschen und den Fraktionen im Gemeinderat im Gespräch und verfolgen alles und sind auch auf der nächsten Ebene im Land im Gespräch. Wir werden auch, wenn sich die Bundesregierung und der Bundesverkehrsminister weiter noch eingearbeitet hat, auch da tätig werden. Also wir sehen, wir haben ein bisschen das Gefühl, die Zeit arbeitet für uns. Jetzt haben sie das große Paket bewilligt, dieses wahnsinnige Geld. Aber die haben ganz viel Brücken zu reparieren, Straßen zu reparieren. Und Neubauprojekte werden auch in vielen Punkten hinten angestellt. Interessant ist auch, dass die Kosten-Nutzen-Analyse sich etwas verändert, weil die Baukosten so steigen, die CO2-Bepreisung steigt und Kosten-Nutzen-Analysen sind ja wichtig, wenn Projekte in den vordringlichen Bedarf gestellt werden. Und das muss beim Stadttunnel auch überprüft werden dann.
Das sagt Reinhild Detmar Finke von der Initiative Stadttunnel. Wir haben mit ihr gesprochen über die Studie zur Oberflächenplanung für den Fall, dass der Stadttunnel gebaut wird. Mehr Infos gibt es unter stadttunnel.de.
Das Völker, einer der letzten selbstverwalteten studentischen Räume Freiburgs, wurde nun mit der Sanierung des Herderbaus in der Tennenbacher Straße 4 geschlossen. Unter dem Motto Rise Völker fand am 7. Mai eine Ausstellung der ehemaligen Völker-NutzerInnen statt, um dem Völker zu gedenken. Dazu gab es auch einen Vortrag zu der Geschichte des 30 Jahre bestehenden Freiraums. Doch die Völker-Gruppe gibt nicht auf, denn schon einmal wurde ihnen der Raum genommen und auch damals haben sie es geschafft, ihn zurückzuholen. Radio Dreieckland war vor Ort und fand heraus, warum solche sogenannten Freiräume gerade in der heutigen Zeit derart wichtig sind, sowie vieles mehr.
Ich sitze jetzt hier mit einer Person, die das Völker in seinen letzten Zügen miterlebt hat. Magst du noch mal erzählen, was ist denn das Völker oder was war das Völker?
Das Völker steht für Försterinnencafé und das war ein Raum im Herderbau der Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen. Der Raum ist ein studentischer Freiraum, selbst organisiert von den StudentInnen. Und dort gibt es einfach Couches, Getränke auf Spendenbasis, ab und an Essen. Und man kann ihn nutzen, wie man ihn will.
Was hat das Völker politisch gemacht?
In der Vergangenheit hat das Völker sehr viele so Veranstaltungen gemacht, unter anderem Vorträge. Es war Raum für Gruppen zum Plenieren, viel Raum zum Austauschen da und teilweise auch Filmvorstellungen. Jetzt in der näheren Vergangenheit war leider nicht mehr so viel davon vorhanden, aber es gab immer über die Jahre hinweg einen Flyerstand mit ganz vielen Flyern von verschiedenen politischen Gruppen. Die neuesten Demo-Plakate hingen rum.
Was ist denn die Begründung der Uni, dass das Völker jetzt nicht mehr existiert?
Der Herderbau wird renoviert. Also der Herderbau ist ein altes Druckereigebäude, das die Uni 1994 übernommen hat und schrittweise renoviert hat. Und jetzt kommt der letzte Renovierungsschritt und das Völker musste bereits früher schon mal einmal der Renovierung weichen, jetzt erneut. Und durch Wachstum der Fakultät gibt es keinen Platz mehr, da die Professoren alle mehr Platz brauchen. Und die Begründung ist einfach nur Platzmangel.
Gibt es denn noch andere Freiräume an der Uni?
An der Uni nicht unbedingt. Es gibt natürlich Fachschaftsräume, auch irgendwo Freiräume. Im KG4 gibt es die Kaffeetheke, hat auch nicht wirklich mehr einen Raum. Und an der PH, der Pädagogischen Hochschule, gibt es KUKA. Die sind noch einer der Freiräume, die tatsächlich existieren.
Wie könnten mehr Freiräume an der Uni realisiert werden?
Ich glaube, es braucht mehr Aufmerksamkeit für das Thema. Also ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht mehr klar, dass das eine Möglichkeit ist, weil sie es einfach nicht erlebt haben und dadurch gar nicht drüber nachdenken, dass sie sowas erreichen könnten, wenn sie dafür kämpfen würden. Und es gibt einfach zu wenig Menschen, denen das momentan wichtig ist, die noch tatsächlich kennen, wie es ist, einen Freiraum zu haben. Also es braucht mehr Menschen, die einfach Lust haben, dafür zu kämpfen und bereit sind, sich mit der Uni auseinanderzusetzen, in Gespräche zu gehen und zu sagen, hey, wir Studierende brauchen diese Räume, weil selbst wenn ihr uns Cafés anbietet, ist es immer noch nicht offen für alle, sodass jeder sich wohlfühlen kann. Und diese Räume sind halt einfach von den Studierenden für die Studierende. Und so sorgt man sich gegenseitig umeinander. Und dafür braucht es Menschen, die miteinander und vor allem mit der Uni reden wollen.
Wir sitzen ja jetzt hier so in der Ausstellung. Hast du irgendein Lieblingsausstellungsstück?
Im ganzen Herderbau sind überall Fotos verteilt und kleine Zeichnungen, die man so über die nächsten Tage auch noch entdecken kann, weil wir sie nicht abhängen werden. Und ansonsten gibt es einen Zeitstrahl mit der Geschichte vom Völker und ein bisschen wann, was passiert ist, welche Verhandlungen wie passiert sind. Den finde ich eigentlich persönlich sehr toll, weil man einfach so ein bisschen Überblick darüber bekommt, wie viel Arbeit es tatsächlich ist, nur für einen Raum, für alle Studierenden zu verhandeln. Aber wie sehr es sich auch lohnt.
Ich stehe jetzt hier mit einer Person vom Völker. Was würdest du sagen, ist so mit der Kommunikation mit der Uni falsch gelaufen?
Eher das Problem, dass die Uni halt nicht richtig mit uns kommuniziert und wir ganz oft das Problem haben, wenn wir auf die Uni zugehen, der Uni Mails schreiben, dass wir dann oft Monate, Wochen warten und einfach keine Antworten kriegen und wir ganz oft einfach der Uni hinterherrennen müssen. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil man eigentlich ja denkt, dass man so in einer Universität Studierende und eine Fakultätsrat und Verwaltung und sowas, dass man sich da irgendwie auf Augenhöhe begegnen kann. Und teilweise fühlt man sich so ein bisschen entmündigt und wie so im Kindergarten, wenn man einfach keine Antwort auf ganz einfache Basic-Fragen einfach bekommt.
Du hast ja auch vorhin schon erzählt, dass es das Völker eigentlich schon sehr, sehr lange gab. Was ist denn jetzt so für dich die Utopie für die Zukunft der Völkergruppe, die ja noch existiert?
Die Utopie ist natürlich, dass wir es irgendwie schaffen, dass wir wieder einen neuen Raum bekommen und dass das Völker weiter eine Institution irgendwie bleibt, die erhalten bleibt, wo weiterhin junge Studierende irgendwie, die nach Freiburg kommen, dahin gehen können, offen empfangen werden und dann irgendwie all diese schönen Erlebnisse und Erfahrungen irgendwie auch machen können, so den ich irgendwie auch hatte und so viele Leute vor mir auch hatten.
Ich sitze jetzt hier mit Hendrik, der die Ausstellung besucht hat. Warum bist du denn heute hier bei der Völker-Ausstellung?
Weil ich es für wichtig halte, dass solche studentischen Freiräume wie eben so selbstverwaltete Cafés es zumeist mal sind, existieren, weil dort einfach so ein Raum zustande kommt, der nirgendwo sonst zustande kommen kann, wo sich zum Beispiel irgendwelche Vereine oder irgendwelche politischen Studierendengruppen treffen und vernetzen können vor allem auch. Und eben dadurch, dass es nicht von rein einer Seite kommt, einfach auch so diese Vernetzung ein total zentrales Thema ist.
Und habt ihr jetzt auch noch andere Aktionen geplant bis auf diese Ausstellung?
Natürlich mehr Menschen, die Lust haben mitzumachen, falls du Lust hast. Und ansonsten weiter mit der Uni im Gespräch bleiben, welche Möglichkeiten gibt es, wo gibt es Räume, wir haben nicht viele Anforderungen und wenn es ganz doof läuft, dann suchen wir uns halt einfach einen Raum, aber davor probieren wir es erstmal mit Gesprächen und Aktionen, um einfach zu zeigen, hey, das Völker existiert und wir haben Lust, noch mehr zu machen und weiter zu existieren.
Wie kann man bei euch mitmachen?
Mittwochabend um 18 Uhr ist Plenum im Herderbau, dritter Stock. Es gibt ansonsten einen Telegram-Ticker, den findet ihr auf den Flyern, die auch überall in der Uni rumliegen.
Am 3. Mai fand in Freiburg der Global Marihuana March statt. Unter verschiedenen Reden war auch der Hanf-Sachverständige Christoph Rossner zu hören. Er setzt sich seit Jahren für die Legalisierung von Cannabis ein und erklärte in seinem Redebeitrag, warum Hanf mehr als nur ein Rauschmittel ist, sondern auch zur Bekämpfung der Klimakrise beitragen kann.
Wir sollten ja eigentlich auch schauen, dass wir Cannabis richtig legalisieren. Also nicht nur wegen Fachgeschäften und Spaßkiffen, sondern wegen dem eigentlichen Benefit von der Pflanze. Weil wir können mit Cannabis komplett energieautark werden. Wir können uns unabhängig machen von Erdgas, von Erdöl. Wir können daraus wunderbare Dämmstoffe machen. Wir können daraus Baustoffe machen. Wir können daraus Papier machen. Wir schonen den Wald und wir können vor allem unsere Natur wieder richtig hinbiegen mit Cannabis, weil wir damit Wald ersetzen können. Und zwar richtig schnell. Und das ist das, was wir ja machen müssen, weil wir haben eine Klimakrise. Und Cannabis ist genau das Instrument, das uns die Natur an die Hand gegeben hat, diese Klimakrise sogar noch mit einem wirtschaftlichen und einem Spaßbenefit zu bekämpfen. Weil überlegt mal, wir bauen viel Gras an, kiffen das ist klimaneutral und bauen damit Häuschen. Also was will man mehr? Man muss nicht nur eine Tüte damit bauen. Wir können unsere Zukunft mit Hanf bauen. Wir können daraus ökologisch eine Ökonomie aufbauen, an der jeder teilhaben kann. Wir können viele Arbeitsplätze damit schaffen, die alle ökologisch sind. Aber das hat niemand auf dem Film. Jeder sieht immer nur, oh, es könnte kriminell sein, die Kinder können damit geschädigt sein. Ja, warum denn? Ich sehe eigentlich nur das Problem bei Kindern, die im Vollrausch von ihren Eltern irgendwo mit hingeschleift werden, um dann sich eine Veranstaltung anzuschauen, wo lauter Erwachsene rauchen und sich mit Alkohol betrinken. Und sowas ist eigentlich nicht gut, weil Alkohol macht aggressiv und Nikotin hochgradig abhängig. Also das ist also eigentlich negativ. Aber bei uns haben wir eine Gesellschaft, in der wir quasi Alkohol und Nikotin hochloben. Ich will jetzt niemandem sein Bierchen versauen. Ich komme aus der Ecke, der sagt, hey, wir müssen alles legalisieren. Und zwar in einem Rahmen, in dem wir dann aber auch dazu richtig informieren. Weil wenn wir Drogen legalisieren, dürfen wir nicht das Informieren vergessen. Und das fällt gerade bei Alkohol und Nikotin richtig weit runter. Weil bei Cannabis treibt man permanent eine Sau durchs Dorf. Jeder wird gesagt, wo schaut man eben im Kindergarten, da kiffen zwei. Oder guckt mal da. Aber keiner sagt, hey Papa, wie viel hast du heute eigentlich schon gekifft? Das ist dein Problem. Aber keiner sagt, Papa, hast du eigentlich diese Woche schon zwei Kästen Bier getrunken? Solltest du mal vielleicht überlegen, dass du mit deinem Kind nicht zu Hause auf dem Balkon Zigaretten rauchst? Und das sind so Sachen, wo wir hier eben einfach mal einen anderen Ansatz brauchen. Wir müssen uns offen und ehrlich über unseren Konsum unterhalten. Und das ist das Wichtige. Weil wir in Deutschland konsumieren gern und viel. Und das ist das, was wir auch machen dürfen. Aber wir müssen es doch in einem Rahmen machen, an dem alle Beteiligten auch Spaß haben können. Und jetzt sehe ich gerade bei uns Kiffern, wir sitzen hier auf einem Platz, haben eigentlich die Chance, ein Kiff-In zu machen, aber die Stadt sagt, nö, also es könnten Kinder da sein und die könnten sehen, wie man kifft. Hey, ich habe mit 12 Jahren mein erstes Cannabis angebaut. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, Cannabis zu verticken. Also ich war Kind und ich habe mich immer vor den Erwachsenen versteckt. Und jetzt gibt's Erwachsene wie den Herrn Merz, die mir als Erwachsenen immer noch sagen, los, versteck dich wegen den Kindern. Und das finde ich eine Unverschämtheit, weil keiner sagt, hey, versteckt mal die Kinder vor den ganzen Alkoholikern da draußen. Wir müssen es mal umgekehrt machen. Warum haben wir so einen Bedarf an unserem täglichen Besäufnis? Warum haben wir so viel Angst und vor was haben wir Angst? Und das ist genau der Punkt, warum Cannabis so lang verboten war und warum es immer noch verboten ist, weil Cannabis nimmt uns Ängste. Und das ist ganz wichtig, weil Menschen ohne Angst können klar denken. Und Menschen, die klar denken können, verhalten sich wie? Friedlich und ökologisch. Und genau das ist das, worauf wir abzielen müssen. Wir alle sind in einer Welt, die auf einer Kugel in einer kleinen Hemisphäre hier durchs Weltall flitzt. Und diese Welt sollten wir als Habitat erhalten. Und das geht nur, wenn wir friedlich und liebevoll sind und uns ökologisch verhalten. Und wer hilft uns dabei? Die Hanfpflanze. Also, baut viel Hanf an, konsumiert viel Hanf in leckerer Form. Man kann nämlich Tofu draus machen, man kann aus das Öl für Salat genießen und man kann die Blätter sogar wie Spinat essen. Das ist bloß keinem bewusst. Man kann frischen Hanf wie Spinat oder sogar Pesto draus machen, ohne Rauschwirkung. weil die Vitamin A oder Vitamin THC-A-Säure, Vitamin ist es ja nicht, THC-A-Säure ist ja da drin auch ein leckerer Substanz, die sozusagen, sagen wir mal, uns hilft, gesund zu sein, ohne zu berauschen. Und das muss man sich bewusst machen. Hanf hilft uns, gesund zu leben. Und deswegen feiert heute mit uns alle zusammen auf dieser tollen Hanfparade oder besser gesagt diesem Global Marihuana March ein Stück Freiheit, aber kämpft weiter für die komplette Legalisierung der Hanfpflanze. Weil erst wenn das soweit ist, dann haben wir wirklich eine Freiheit bei uns, die uns auch wirklich frei leben lässt. Aber ich weiß, wir schaffen das.
Weitere O-Töne vom Global Marihuana March in Freiburg könnt ihr auf rdl.de nachhören. Die AB Plus soll eine Möglichkeit sein, Radiosender in besserer Qualität zu hören mit dieser digitalen Frequenz. Die freien Radios in Baden-Württemberg haben aber derzeit nicht die Möglichkeit, auf DAB Plus zu gehen. Was sind die aktuellen Probleme und auch Möglichkeiten zur digitalen Verbreitung von Radio Dreieckland? Darüber klärt im folgenden Interview Kollege Michael auf.
Die Ultrakurzwelle UKW hätte ja jetzt irgendwie schon nächstes Jahr abgeschaltet werden sollen, beziehungsweise schon lange, ne?
Genau.
Wurde jetzt nochmal verlängert, jüngst bis 2032, vor allen Dingen auch, weil viele HörerInnen ihr altes UKW-Gerät noch nicht verschrotten wollten und umgestiegen sind. Und viele Radiosender sind trotzdem schon auf diese neue Technik DAB Plus umgestiegen, sind auf DAB Plus erreichbar. Warum ist das bei Radio Dreieckland noch nicht so?
Das ist eine gute Frage. Wir bemühen uns seit, ich glaube, jetzt 6 Jahren bald darum, endlich eine der Ketten, die im Lande vorhanden sind, frei zu bekommen für die nicht kommerziellen Veranstalter. Wir haben dort auch schon Wirtschaftspläne und was das kosten würde und so weiter alles vorgelegt gehabt. Aber die Landesanstalt stand auf der Bremse. Konkret kann man jetzt auf DRB 2 bundesweite Programmketten empfangen. Die eine ist eine Mix-Programmkette von Deutschlandfunk, Deutschlandradio und den Programmen, die die produzieren, zusammen mit kommerziellen Veranstaltern. Dann eine zweite rein kommerzielle bundesweite Verbreitung. Und wir haben dann eine öffentlich-rechtliche Kette, die der SWR mit all seinen Programmen betreibt, in 2 Multiplex-Bereichen. Und dann noch haben wir eine landesweite Kette kommerzieller Veranstalter, wo nahezu alle drauf sind. Also die Regionalveranstalter und die Lokalveranstalter. Und die LFK hat uns jetzt im November letzten Jahres uns...
Die Landesmedienanstalt.
Ja, ja genau, immer dazwischenhauen, immer gleich dazwischenhauen. Frag lieber rein. Und die Landesanstalt für Kommunikation hat uns also im November präsentiert, sie wolle einen Teil der unzufriedenen Lokalveranstalter dafür gewinnen, dass sie in dieser regional noch seit ja, x Jahren brachliegende Regionalkette 6 oder 5 Multiplex-Regionen wären das dann, dafür gewinnen, dass die doch übernehmen. Also das ist ja die Kette, die wir eigentlich haben wollten für die 10 nicht kommerziellen Programme im Lande Baden-Württemberg.
Und wo hängt es jetzt genau? Die Landesmedienanstalt für Kommunikation will die nicht rausrücken, will es nicht zahlen. Wollen wir da wirklich hin?
Also erstmal muss man festhalten, die kommerziellen werden bezahlt. Wir kriegen pro Programm, ich glaube, 40.000 Euro im Jahr dafür, dass sie über die landesweite Kette ausgestrahlt werden.
Das sind die neuen GZ-Gelder, die da hinfließen.
Ja, so ein dicker, durchaus ein kräftiger Brocken. Und es ist eigentlich nicht einzusehen, weshalb wir die nicht auch bekommen sollten. Also nur mal nebenher bemerkt. Also das ist mal das eine. Das andere ist, wollen wir dahin? Ja, ich denke, es wird auf Dauer gesehen sinnvoll sein, weil die Frequenzkette über das Digitale kann, wenn es nicht so eng gepackt ist, durchaus in der Qualität und dadurch, dass es ein sogenanntes Gleichwellenprogramm ist, das nicht so viele Störfrequenzen hat, sondern dort, wo dann auf der gleichen Frequenz die Programme ausgestrahlt werden, dass die dann der leistungsstärkere Sender, der gleichkanalig ist, dann auch übergegangen wird. Also das heißt, das war den Faktor, den wir jetzt haben in der UKW-Verlängerung, dass uns von Stuttgart aus auf der 102,3 Gleichkanalsender stören oder unsere Verbreitung einschränken in der Weite unserer Verbreitung, ist dann nicht mehr so gegeben.
DAB Plus ist der klarere Empfang quasi, ohne Rauschen wird beworben. Allerdings habe ich mal irgendwo noch aufgeschnappt, dass jetzt zum Beispiel diese digitale Verbreitung nicht mehr so anonym ist wie ein UKW-Empfang. Wo hast du da Infos dazu? Also warum quasi die freien Radios auch für den UKW-Betrieb und die anonyme Empfangbarkeit der Radiowelle plädiert
haben? Die bleibt. Wenn sie terroristisch ist, bleibt sie. Wenn sie nicht leitungsgebunden ist, bleibt sie ja. Weil dein Empfangsgerät ist dein Empfangsgerät. Aber da gibt es keine Kommunikation. Es ist praktisch wieder eine terrestrische Verbreitung. Das ist der entscheidende Punkt dabei.
Ah, im Vergleich zu Online-Stream, wo ich dann eine IP-Adresse habe. Okay. Ja, okay.
Also das findet da gerade nicht statt. Deshalb ist es also, was die digitale Verbreitung angeht, sogar anonymer, in Anführungszeichen, wer denn das nutzen wird. Ja? Also da kannst du nur über Umfragen das herausbekommen.
Außerdem ist es auch ein bisschen energieaufwendiger, aber ich denke, ja.
Das ist zwar energieaufwendiger, aber es sind zugleich meistens 12 bis 16 Programme drauf. Und wenn du das dann runterrechnest auf die Programme und wie viel Fläche die dann damit versorgen können, ist es dann wieder ökonomischer, in Anführungszeichen, auch energetisch ökonomischer.
Okay, also und welche Hebel müssen wir jetzt in Gang setzen, damit RDL endlich dann auch im Stadtgebiet empfangbar wird?
Naja, im Stadtgebiet sollte Rheinland schon empfangbar sein, aber natürlich ist nicht in allen Teilen des Stadtgebietes. Also der Osten ist ein bisschen schwieriger und wir haben natürlich die Überreichweiten, die sowohl von Gleichkanal- oder Nebenkanalsendern sowohl aus der Schweiz kommen, als auch vom Osten, von Rottweil etc. Ja? Und das ist jetzt natürlich durch die UKW-Verlängerung, wird das Problem nicht leichter werden, sage ich mal so. Und jetzt fragst du nach den Hebeln, die wir haben. Ja, im Prinzip ist es nur der Hebel des politischen Drucks unserer Zuhörenden und insgesamt der Radios selbst. Die sind ein bisschen ermüdet, habe ich den Eindruck. Und wir haben das jetzt mal kurz diskutiert im Landesverband der nicht kommerziellen Radios, werden sie sicherlich in eine ähnliche Situation kommen wie in Niedersachsen. Dort sind die ganzen nicht kommerziellen Lokalveranstalter jetzt doch aufgeschaltet worden und werden finanziert aus dem Aufkommen, das die kommerziellen dort machen. Das Beispiel Niedersachsen ist insofern interessant, weil es vergleichbar ist mit unserer sogenannten Regionalkette von Multiplexen, also in 5 oder 6 Regionen. Und da haben die Niedersachsen, die haben ja ein zentrales Programm, das heißt FFN, also Freier Funk Niedersachsen oder sowas. Und da werden die dann also Huckepack genommen in den Regionalclustern der Multiplexe in dem Programm und kriegen dort ihr Kanal bezahlt. Das war nämlich das große Problem, das da immer noch offen gewesen war. Das halte ich für eine schlechte Lösung. Ich finde tatsächlich, wir erfüllen Public Service, die nicht kommerziellen Veranstalter, und es wäre, wenn schon so, dass es wie jetzt auch so ist, dass hier das finanziert werden muss aus dem Rundfunkgebühren auskommen. Und es ist im Prinzip jetzt angelaufen über die Jahre eigentlich eine Vorfinanzierung für kommerzielle Veranstalter, insbesondere auch für Cash-Cows wie Radio Regenbogen und so weiter, die sich aus Werbung mehr als gut bedienen und auch schon mehrere Programmfarben dann auf UKW anbieten und jetzt auch auf DRB. Da wäre es also angemessen, dass dies ein Payback in unsere Richtung, also die 10 nicht kommerziellen Programme im Lande, dann laufen würde.
Okay, also vielleicht noch ein bisschen abwarten und vielleicht auch mal noch eine Demo machen oder so. Oder ein Briefchen schreiben.
Briefe schreiben ist nie schlecht. Sicherlich ist auch der Zeitpunkt, der jetzt ansteht, gar nicht so dumm. Wir haben ja nächstes Jahr Landtagswahlen und es ist hier jetzt mal an der Zeit, dass auch geliefert wird von der Politik und diese Diskriminierung nicht kommerzieller Veranstalter, um nichts anderes handelt sich das nämlich. Wenn auf der einen Seite kommerzielle Veranstalter im Lande das Angebot bekommen, dass sie ihre DRB-Verbreitung finanziert bekommen, zumindest teilweise finanziert bekommen, dann ist das eher diese Frage zu beantworten in der im politischen Raum, warum diese Diskriminierung nicht kommerzieller Veranstalter nicht langsam beendet wird.
Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 14. Mai 2025. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.